SWR 2 Tandem.
Es ist nicht egal, wie wir uns im Alltag ausdrücken, sagt Mechthild von Scheuel-Defersdorf. Denn jedes Wort hat eine Wirkung. Die Sprachwissenschaftlerin leitet das Institut Lingua Aeterna in Erlangen. Dort können sich Menschen ihrer Alltagssprache bewusst werden. Im Gespräch mit Almut Engelin erzählt Mechthild von Scheuel-Defersdorf, welche Lebensveränderung eine veränderte Ausdrucksweise bewirken kann und wie eigene existenzielle Erfahrungen sie auf diesen Weg gebracht haben.
Ich schreibe noch schnell den Satz zu Ende. Ich mache mal schnell das Fenster zu. Mechthild von Scheuel-Defersdorf denkt über solche Sätze lange nach und veranlasst auch andere darüber nachzudenken. Was fällt Ihnen denn auf an dem Satz, ich mache mal schnell das Fenster zu?
Dieser Satz scheint fürs Erste völlig normal zu sein und völlig gewöhnlich zu sein. Wenn ich ihn genau betrachte, ist da das Wörtchen schnell drin. Es gibt zwei Aspekte dabei, Frau Engelin. Bei dem schnell ist es so, dass der Sprecher hektisch wirkt, eilig wirkt, etwas verhuscht, je nach Situation auch oberflächlich. Der Sprachgebrauch wirkt auf den Sprecher selber. Und wenn jemand manchmal schnell sagt und vor allen Dingen dann, wenn es passt, ist es in Ordnung. Nur wenn jemand inflationär schnell sagt, dann sagt das wirklich viel. Dann hängt er noch schnell die Wäsche auf, dann fährt er schnell ins Büro, dann hat er noch schnell ein Gespräch zu führen und es macht ihm auf Dauer Druck und beschleunigt ihn selber. Mich interessiert die Wirkung der eigenen Sprache auf die eigene Persönlichkeit, auf die eigene Ausstrahlung und natürlich auch auf die Kommunikation, die jemand führt.
Wir sagen dieses schnell ja auch im Sinne von, entschuldige, ich will dich nicht lange aufhalten. Es hat auch was mit Höflichkeit zu tun.
Mir ist ein wertschätzender Umgang mit dem Gesprächspartner grundsätzlich wichtig. Für die meisten ist schnell einfach Gewohnheit. Und das schnell ist oft gekoppelt mit einem Muss oder gar mit einem Muss noch schnell. Und das hören manche im Büro in ihrem Umfeld ganz oft. Ich stelle mir immer vor, ich wäre Kundin und frage jemanden nach etwas und wünsche mir eine Beratung. Wenn derjenige sagt, ich muss noch schnell nachschauen, fühle ich mich weniger gut beachtet und weniger gut geführt, als wenn der sagt, ich schaue nach. Ich bin gleich für Sie da.
Wenn man Ihr Buch liest, Ihr erstes Buch, das ist so eine Art Standardwerk, wahrscheinlich schon in der Sprache liegt die Kraft, habe ich natürlich auch über mein Ich muss dies, ich muss das nachgedacht. Und was mir auffiel ist, wenn ich das Ich muss ersetze durch Ich will, wird mir bewusst, wie viele meiner eigenen Entscheidungen tatsächlich angenehmerweise nicht durch Zwänge diktiert sind, sondern durch freie Entscheidung.
Das ist ein gutes Beispiel. Bei dem Müssen habe ich einmal wahrgenommen, diejenigen, die oft sagen, ich muss, die sagen kaum Ich will, die sagen eher Ich will nicht. Und diejenigen, die kaum sagen, ich muss, die machen einfach oder sie wollen etwas machen. Der Gebrauch mit diesen Modalverben, wir müssen und wollen, unterscheidet sich bei den Einzelnen ganz erheblich. Und das spiegelt sich in dem Leben wider, das sie führen. Ich habe früher ganz oft müssen gesagt. Ich habe alles gemusst, von früh bis spät. Und ich habe mir selber und auch meinem Umfeld viel Druck damit gemacht. Ich habe dann wahrgenommen, es gibt auch die Möglichkeit, ohne so viel müssen zu sprechen. Und ich habe es einfach weggelassen. Und ich habe geguckt, was meine ich mit dem Müssen? Und die meisten Müssen, die ich gebraucht habe, waren Müssen, die in der Zukunft lagen. Also zum Beispiel, morgen muss ich nach Berlin fahren, morgen Abend muss ich dort jemanden treffen, übermorgen muss ich dann wieder zurückfahren und das muss ich alles machen. Mein Leben wurde viel leichter, als ich sagte, ich werde morgen nach Berlin fahren und am Abend werde ich jemanden treffen. Ich hatte früher keine Zukunft in meiner Sprache. Vielleicht sah ich die Zukunft auch nicht so rosig, wie ich es jetzt tue.
Kommen Sie an Ihre Seminarteilnehmer so nah ran, dass Sie diesen Zusammenhang beobachten können, dass Sie tatsächlich sagen können, ja, dieses viele Ich muss, was da in der Sprache auftaucht, das finde ich auch in der Persönlichkeit oder im Lebensgefühl wirklich wieder?
Ich merke es schon bei den Seminarteilnehmern. Ich habe einmal beobachtet, wie es Menschen geht, die sich im Leben leicht tun, die viel erreichen, und wie es umgekehrt solchen geht, die eben sich viel mehr anstrengen als die anderen und doch im Vergleich weniger erreichen. Und ich bemerkte, dass die einen eine andere Sprache sprechen als die anderen. Diese Erkenntnis gebe ich meinen Seminarteilnehmern weiter. Und ich mache sie darauf aufmerksam, wie ihr Sprachgebrauch ist. Die meisten wissen es gar nicht.
Sie sagen, die meisten wissen es gar nicht. Das heißt, wenn wir uns unterhalten, dann habe ich wahrscheinlich eine Vorstellung davon, was ich inhaltlich sagen will. Ich habe aber wahrscheinlich oft überhaupt keine Vorstellung davon, wie ich es sage.
Das stimmt. Die Struktur der Sprache spricht eine eigene Sprache und wir haben kein natürliches Gefühl dafür.
Wie? Was heißt das, wir haben kein natürliches Gefühl dafür?
Wenn ich Seminarteilnehmer oder irgendjemanden frage, was er vor 10 Minuten genau gesagt hat, kann keiner es wiedergeben. Auch ich könnte es nicht genau wiedergeben. Ich frage oft nach, waren die Sätze vollständig? Wie war es beim ersten Mal? Oder wenn es jemand doch wiedergibt, wie war es beim zweiten Mal? Wie war der Gebrauch des Wortes aber? Und sie fangen an, dafür ein Gespür zu bekommen.
Also das heißt, das Bewusstsein, wie man etwas ausdrückt, muss selbst bei Sprachmenschen, also Leuten, die sich viel damit beschäftigen, geschult werden.
Ich habe Sprachwissenschaften studiert, ich habe 3 Sprachen studiert und ich dachte nach der Universität, dass ich ein gutes Sprachgefühl habe und alles Wichtige gelernt habe, was mit diesen 3 Sprachen zu tun
hat.
Das
war Französisch, Arabisch und
Englisch.
Und Englisch. Mhm.
Doch das, was ich jetzt lehre, ahnte ich damals noch überhaupt nicht. Davon habe ich nichts gehört. Denn mir geht es ja dabei hauptsächlich darum, wie denke ich und welche Wirkung haben meine eigenen Gedanken auf mich und natürlich auch auf die Kommunikation. Ich merke es bei Seminarteilnehmern an ihren Rückmeldungen, wenn ich sie dann wieder höre oder wieder sehe oder eine E-Mail von ihnen bekomme, lese ich oft, ich habe jetzt tatsächlich mehr Zeit, ich bin mehr bei der Arbeit, die ich gerade mache. Ich bin viel frischer, als ich es immer war, mit dem vielen Müssen.
Wir haben ja jetzt im Grunde genommen bisher nur über 3 Dinge geredet. Erstens der routinemäßige Gebrauch des Wortes schnell. Zweitens der routinemäßige Gebrauch von ich muss dies, ich muss das. Und drittens, dass überhaupt keine Futur existiert. Also dass eigentlich in Bezug auf die Zukunft meistens im Präsens gesprochen wird. Und allein diese 3 Dinge, sagen Sie, erleben Ihre Seminarteilnehmer schon als ganz wichtig für die Verbesserung ihres Lebens.
Diese 3 Aspekte, die wir jetzt betrachtet haben, bringen wirklich eine Entschleunigung und eine Steigerung der Wirksamkeit. Ich merke es an mir auch selber, ich erreiche viel mehr als früher und ich habe mehr freie Zeit.
Und kann es nicht sein, dass da ganz viele andere Sachen auch eine Rolle spielen, außer diesen sprachlichen Veränderungen, dass Sie Körperarbeit vielleicht gemacht haben, dass Sie andere Dinge in ihrem Leben klären konnten. Ich meine, sie sind Jahrgang 52, sie sind jetzt nicht mehr blutjung, sie sehen Dinge mit Erfahrung. Das spielt doch auch eine sehr hilfreiche Rolle, um Dinge ruhiger zu tun.
Ja, und doch hat dieser sprachliche Aspekt eine große Bedeutung. Es ist ja so, ich habe mich entwickelt, andere Menschen entwickeln sich, das tun wir alle. Erstaunlicherweise bleibt die Sprachstruktur so, wie sie immer war. Wir fangen an, andere Wörter zu gebrauchen, je nachdem, was wir beruflich tun, andere Wörter als in unserer Jugend und in unserer Ausbildungszeit. Doch der Satzbau und der Umgang mit einzelnen Wörtern bleibt so gut wie identisch. Und wenn jetzt Menschen sich weiterentwickelt haben, wirkt das bewusste Wahrnehmen und Weiterentwickeln der Sprache wahre Wunder, denn die Sprache, die sie weiterhin sprechen, passt ja nicht mehr zu dem, was sie schon lange entwickelt haben. Und mit der Sprache, die sie noch sprechen, halten sie alte Denk- und Verhaltensstrukturen aufrecht.
Ich wollte noch mal auf eine andere Zeitfrage kommen, weil ich diese Grammatikfragen so interessant finde. Wenn man Berichte, auch ich von meinen Töchtern oder so, liest, dann stellt man oft fest, dass eigentlich in der Vergangenheit überwiegend nur noch das Perfekt benutzt wird. Also das Präteritum, ich ging, ich trat ein, ich besuchte, existiert quasi nicht. Und Sie sagen, dass das eine ganz starke psychologische Dimension hat, ob man das Perfekt oder das Imperfekt benutzt. Worin besteht die?
Das Perfekt heißt auch unvollendete Gegenwart. Dann bleibt etwas offen. Auch hier kann ich im Konkreten ein Beispiel nehmen, auch von einer Lehrerin, die sagte, dass sie in der Schule an diesem Tag Grammatik machen wird, und zwar den Umgang mit den Zeiten. Bei der ersten Nachricht war die Hälfte der Klasse gelangweilt und bei der Ankündigung, dass es um Präteritum und Perfekt geht, war der Rest auch gelangweilt. Dann fügte sie diesen 12-Jährigen an, eine 6. Klasse. Wenn ihr den Unterschied kennt, dann werdet ihr mit dem nächsten Liebeskummer leicht klarkommen. Waren sie alle da und sie hatten alle Interesse. Und sie sagte, hört mal den Unterschied. Elisabeth hat mich verlassen. Und sie wiederholte, Elisabeth hat mich verlassen. Im Vergleich zu Elisabeth verließ mich. Es meldete sich ein 11-12-Jähriger und sagt, Elisabeth hat mich verlassen, das tut noch weh. Elisabeth verließ mich, da gucke ich nach einer neuen. Und sie fragten, wann sie wieder Grammatik machen dürfen. Also beim Präteritum haben wir eine abgeschlossene Sache und wir können etwas abschließen und hinter uns lassen und uns dem Neuen zuwenden. Wir werden emotional frei. Das ist ein großer Schlüssel für viele belastende Dinge, die Menschen beruflich oder privat mit sich herumtragen. Ist auch ein wichtiger Faktor für Anamnesegespräche von Ärzten und Therapeuten, die die Krankheitsgeschichte eines Menschen abfragen. Und wenn derjenige sagt, was haben die denn in dem Krankenhaus gemacht und was haben die dann im Krankenhaus gemacht, rühren die viel mehr emotional bei dem Patienten auf, als wenn sie sagen, was geschah im Krankenhaus, was machten die dann? Dann bekommen sie eine sachliche Information, wenn sie bei dem Perfekt den anderen emotionalisieren. Es ist nicht immer dienlich, das zu tun.
Also ich habe gelernt, das Imperfekt oder auch Präteritum, gehen ja beide Ausdrücke, ist die erzählende Form. Und es ist wirklich interessant, dass Menschen Dinge, die 10 Jahre zurückliegen, im Perfekt erzählen.
Die meisten Menschen gebrauchen tatsächlich nur 2 Zeitstufen. Präsens für alles Gegenwärtige und Zukünftige und Perfekt für alles, was jemals war.
Ja, müssen Sie mal Heidi Klum schulen. Die sagt immer nur Plusquamperfekt. Das ist das eigenartigste Phänomen, was ich kenne, wie gesagt, zu allem hatte.
Das stimmt. Viele können mit dem Plusquamperfekt nicht umgehen. Sie gebrauchen es einfach standardmäßig.
Gießkannenartig, genau.
Also hier ist ein großer Schatz zu holen.
Ja. Was auch in diese Gruppe gehört von Dingen, die stressen oder entstressen in der Sprache, ist, ich kann nicht. Wir sagen ja oft aus Höflichkeit, ich kann nicht oder ich kann jetzt nicht länger, ich muss los. Weil wir vielleicht Angst haben, denjenigen, mit dem wir sprechen, zu brüskieren, dem man sagt, ich möchte jetzt losfahren. Sie messen ja dem Ich kann nicht eine ganz große Bedeutung bei. Was befürchten Sie denn eigentlich, was das bewirkt?
Das Ich kann nicht kommt von Können. Wenn jemand gewohnheitsmäßig sagt, ich kann nicht, negiert er sein Können, er verneint sein Können. Und meistens ist es ja auch gar nicht wahr, dass er sagt, ich kann etwas nicht. Er könnte eine andere Formulierung gebrauchen. Wenn ich jetzt höflich sein will und mit jemandem im Gespräch bin, kann ich ja auch sagen, Frau Schneider, mich gefreut, Sie zu treffen. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen weiter plaudern. Ich habe meiner Tante versprochen, Sie um 4 Uhr abzuholen. Und deswegen fahre ich jetzt weiter. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Warum müsste ich sagen, ich kann jetzt leider nicht mehr mit Ihnen sprechen, ich muss jetzt meine Tante abholen? Dann habe ich ein Ich kann nicht und ein Muss. Dieses Phänomen mit dem Kann nicht ist häufig. Ich habe eine Dame vor Augen, die in einer Bank in einer mittleren Position tätig ist. Und sie sagte oft, ich kann das jetzt nicht weiter ausführen in einer Besprechung, ich kann Ihnen das jetzt nicht sagen. Und sie fand Alternativen dafür. Zum Beispiel, da fehlen mir noch die erforderlichen Informationen, ich werde die einholen und ich werde Sie morgen informieren. Auf diesem Weg hat sie viel mehr Selbstbewusstsein entwickelt und sie berichtete, dass die Kollegen mehr auf ihr Wort geben als jemals früher. Es geht so weit, dass ihr Vorgesetzter kommt und sagt, bitte schauen Sie einmal über diesen Text, Sie haben so eine große Sensibilität für die Sprache gewonnen.
Wie weit geht das eigentlich, dass man quasi den eigenen Lebensplan mit der Sprache bestimmt? Ich erlebe selber, dass Leute sich in Gefühle regelrecht reinreden. Mhm. Also neulich hat der Zug irgendein Problem und bleibt länger stehen auf dem Gleis und neben mir telefoniert eine Frau, also eine Kanonade von, ich kriege die Krise, meine Nerven liegen blank, ich bin jenseits von Gut und Böse. Es war also eine unglaubliche Ansammlung von hektischen Worthülsen und ich hatte das Gefühl, es wird ihr immer schlechter gehen, so wie sie gerade redet. Sie sagt, es ist nicht nur die Situation, es ist tatsächlich der Lebensweg, der oftmals dadurch bestimmt wird.
Ja, Es gibt tatsächlich eine Wechselwirkung von Sprache und Lebensthemen, die jemand hat. Und jemand, der selbstbewusst ist, glücklich ist und in sich ruht, hat eine andere Sprache als jemand, der genau das krasse Gegenteil ist.
Sie wählen einmal die Formulierung in Ihrem Buch »In der Sprache liegt die Kraft«. Da sagen Sie, es gibt die Sprache der Visionäre, die Sprache der Erfolgreichen, es gibt die Sprache der Opfer und der Abhängigen, der Kranken und der Erfolglosen. Das klingt aber auch ganz schön krass und fast nach Schubladen. Ich meine, wenn ich wirklich Opfer werde, dann will ich eigentlich nicht hören, dass es eine Sprache der Opfer gibt.
Die gute Botschaft daran ist, jeder kann jederzeit seine Sprache wandeln und die Verantwortung für seine Sprache und auch sein Denken auf sich nehmen und an sich nehmen. Und wenn ich weiß, dass das Opferdenken eines der vier einengenden Denkstrukturen ist, dann lohnt es sich, dahin zu schauen. Wir haben ja vier einengende Denkstrukturen. Die eine ist, ach, ich armes Opfer, die Umstände sind schuld, ich habe ja gar keine Möglichkeit, etwas zu ändern. Das andere ist die chronische Lust am Problem. Also es dreht sich alles immer nur um Probleme, im Gegensatz zu einem lösungsorientierten Denken. Die dritte einengende Denkstruktur zeigt sich auch in der Sprache und gerade im Satzbau. Das ist Wischiwaschi-Denken. Dazu gehören beispielsweise viele eigentlich und man sollte mal und würde, hätte, könnte, wo einer sich nicht festlegt. Und das vierte ist das Denken in der falschen Richtung. Wenn jemand immer benennen kann, was er nicht will, der dann ganz viele Verneinungen in seiner Sprache hat und überall sagt, es ist nicht schlecht. Also auch das Referat war nicht schlecht, das Konzert war nicht schlecht. Der denkt in der falschen Richtung. Ist es nun gut oder ist es schlecht? Oder wenn jemand sagt, ich will nicht zu spät kommen, da denkt er auch in die falsche Richtung. Er könnte doch sagen, ich will rechtzeitig da sein.
Ja, das ist die Frage. Also wenn man anfängt, sich so mit Sprache zu beschäftigen, wie Sie es tun, kommt man nicht in einen unheimlichen Sprachkrampf? Also man fängt ständig an, sich zu beobachten. Wie geht das denn Ihren Seminarteilnehmern? Also ich denke so ein bisschen an den Tausendfüßler, wo es nicht mehr funktioniert mit dem Gehen, weil er darüber nachdenkt, was er da mit seinen tausend Füßen macht.
Ich will nicht die tausend Füße nehmen, sondern die noch viel mehr Wörter, die wir haben, mehr als tausend. Das ist der Vorteil des Seminars gegenüber einem Lesen eines Buchs. Natürlich höre ich oder auch Dr. von Stockert, mit dem ich die offenen Seminare zum Großteil gemeinsam halte.
Der ist Neurologe und Psychotherapeut.
Genau. Natürlich hören wir die Sprache eines Menschen. Und dann werden wir gezielt einen Hinweis geben, einen oder zwei. Und alle anderen 999 Füße des Tausendfüßlers dürfen weiterlaufen, wie es war. Denn es ist wichtig, dass es leicht geht und dass jemand auch sagt, mit dem einen Wort kann ich was anfangen, der Tipp ist gut. Jemand, der auf mich sehr problemorientiert wirkt, den frage ich zum Beispiel, ob er das Wort Lösung in seiner Sprache hat. Lösen oder Lösung, denkt er danach. Und oftmals kommt ihnen kaum ein Beispiel in den Sinn. Umgekehrt frage ich, gebrauchen Sie das Wort Problem? Ja, das gebrauche ich oft. Frage ich dann, und was von beiden haben Sie häufiger? Lösungen oder Probleme? Na, Probleme. Und dann frage ich, merken Sie den Zusammenhang?
Aber es ist trotzdem so, dass ich, als ich jetzt in Ihren Büchern gelesen habe und anfing, über meine Sprache nachzudenken, ich so ein bisschen verkrampfter wurde. Also die Spontanität ist erstmal weg.
Für die ersten 5 bis 7 Wochen ist es so. Das stimmt. Wenn ich einem Seminarteilnehmer sage, fangen Sie nur mit einem Wort an, dann ist es überschaubar und ich reduziere die Aufgabe sogar nochmal und ich sage, vielleicht die erste Stunde am Morgen, dann geht es verkrampft raus und es geht nur mit Humor und es geht mit Lachen und es geht mit Leichtigkeit.
Liebe Frau von Scheuerl-Defersdorf, wir haben jetzt viel schon über sprachliche Gewohnheiten gesprochen. Wie sind Sie denn selber eigentlich darauf gekommen? Gab es so ein Kasus Knaxus, also wo es bei Ihnen plötzlich losging im Kopf?
Der Kasus Knaxus kam mit einer Bemerkung. Es war die Bemerkung einer Ärztin. Ich brachte damals meinen Mann zu einer Untersuchung. Mein Mann ist früh erkrankt an einer langwierigen und schweren Erkrankung. Und als ich ihn wieder abholte, sagte sie ein paar Sätze zu mir. Der wichtigste dabei war: Junge Frau, so wie Sie reden, denken Sie falsch. So können Sie Ihr Paket nicht tragen. Lernen Sie neu zu denken. Und von da an fing ich an, auf meine Sprache zu achten.
Worauf wollte die Sie denn stoßen?
Im Rückblick ahne ich, wie ich gesprochen habe. Von den Wörtern her war bestimmt in diesen 4, 5 Sätzen, die ich mit ihr gewechselt habe, schnell drin, müssen, Problem. Dann habe ich sehr schnell gesprochen. Dann habe ich viele Negationen gemacht, dass etwas nicht ist oder nicht schwierig ist oder nicht erforderlich ist. Ich habe viele, viele Passivsätze gebraucht. Und durch den bewussten Umgang mit der Sprache fand ich mich immer mehr, ich wurde ruhiger und ich fand Möglichkeiten, aktiv gestaltend einzugreifen. Ich konnte zunehmend aus diesem Hamsterrad herauskommen, in das ich geraten war.
Und Sie haben ja viel Erfahrung mit Feldenkraisarbeit. Sie haben verschiedene psychotherapeutische Ansätze, da auch Ausbildungen gemacht. Bei Ihnen war wirklich das Schlüsselerlebnis und ist bis heute, ist die Sprache?
So ist es. Und als Pfarrerstochter habe ich lang gebraucht, um zu begreifen, wie wahr es ist. Im Anfang war das Wort. Es ist ja der Beginn des Johannesevangeliums. Und zu sehen, erst kommt das Wort oder der Gedanke und dann kommt die Tat. Und daraus entwickelt sich eine Gewohnheit.
Sie arbeiten eine ganze Menge mit Führungskräften und mit Pädagogen, ja. Also mit Menschen, die wiederum mit vielen Menschen arbeiten. Worum geht es da in erster Linie, wenn Sie in Firmen mit Führungskräften arbeiten?
Das Lingua Aeterna Sprach- und Kommunikationskonzept ruht auf 3 Säulen. Das sind die Präsenz des Sprechers, die Klarheit der Botschaft und die absolute Wertschätzung dem Gesprächspartner gegenüber. Und wenn ich Firmenschulungen habe, dann habe ich das im Blick. Wie kann jemand, ein Mann oder eine Frau, ihre Präsenz allein durch Sprache stärken? Was kann er tun, um die Botschaft klar zu haben? Und wie kann er Wertschätzung zum Ausdruck bringen?
Ich habe mit Interesse gelesen, dass Sie die 3 A empfehlen, fast wie ein Patentrezept. Die 3 A sind also Anrede mit Namen, Anschauen.
Und ein Atemzug ist das 3. A.
Und das bewirkt was, diese 3 A?
Die 3 A stehen für eine wertschätzende und gelungene Kontaktaufnahme. Bei den 3 A klingt es so. Frau Schneider, ich habe eine Information für Sie. Nach diesem Schneider ist eine minimale Pause. Frau Schneider, ich habe eine Information für Sie. Gängig ist zu sagen, Frau Schneider, ich habe eine Information für Sie. Und wenn wir jetzt Kinder anschauen, gebrauchen die immer die 3 A. Die sagen Mama.
Dann warten Sie, ob Mama guckt oder
genau.
Ja sagt.
Mhm. Genauso beim Papa. Und Kinder erreichen viel. Und wir haben einen kleinen Prozentsatz an Menschen, die diese Sprache pflegen und gebrauchen.
Ja, und die kommen natürlich besser durch mit dem, was sie sagen wollen.
Neulich hatte ich eine Firmenschulung, die dauerte 1,5 Tage und ich zeigte etwas zu den 3 A und dazu, wie wir einander im Büro am Morgen begrüßen können oder wie wir uns auch am Abend verabschieden können. Diese eine Dame hat es übertragen auf die Familie und sie begrüßte ihren Mann genauso mit den 3 A und sie sagte, Frau von Scheuerl, Sie haben uns eine neue Lebensqualität geschenkt. Unser Sohn hat heute früh genau das angewendet, was ich ihm gestern Abend vorgemacht habe. Und er sagte, Papa, ich wünsche dir einen schönen Tag. Daraufhin hat der Mann sich rumgedreht. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag und auch zur Frau. Und er küsste die Frau und er küsste den Sohn, wenn es sonst immer hieß, passt alles, geh dann mal weg, bin heute Abend ein bisschen später da. Sie war beglückt und sagte, es ist so einfach. Und ein Kind mit 6, 7 Jahren greift es spontan auf, macht es am nächsten Morgen und initiiert so etwas in einer Familie.
Jedes Wort wirkt. Almut Engelin sprach mit der Leiterin des Instituts Lingua Aeterna, Mechthild von Scheurl-Defersdorf. Ihr Buch In der Sprache liegt die Kraft ist bei Herde erschienen und kostet 9,99 Euro.